ARD.
Hallo, hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu unserem einzigartigen Podcast. Der einzige Podcast mit diesem Namen. Hier ist Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Heute am Mikrofon ist der Virtuose der Variablen, Aeneas Roch. Und auf der anderen Seite,
Charlotte Grieser, die Master of Mimik.
Oh, das heißt, du hast heute ein Mimik-Thema.
Das ist richtig. Das tut mir total leid für alle Leute, die jetzt nicht sehen können, wie ich mein Gesicht bewege. Aber um mein Gesicht geht es auch gar nicht, sondern
ach so,
um die Gesichtsausdrücke.
Ich dachte, du siehst immer so aus.
Ja, sondern um die Gesichtsausdrücke von Tieren.
Ah, und ich habe was komplett anderes. Nämlich bei mir geht es um Technik, um künstliche Intelligenz. Es ist gut, dass wir nicht beide das Gleiche mitgebracht haben.
Was für ein Zufall.
Nämlich um diese Studie, die habt ihr alle mitgekriegt, vermutlich, denn die ging rauf und runter. KI macht dumm.
Oh ja, oh ja.
Darüber sprechen wir. Was hast du sonst noch Dummes am Start?
Dummes gar nichts. Die Katzenlady hat Katzen mitgebracht. Und zwar diesmal ein Raubtier, das Ozelot. So. Hast du spontan das Bild eines Ozelots vor deinem inneren Auge?
Ist es sehr nerdy, wenn ich sage ja?
Nein, es freut mich, wenn du sagst ja.
Also Ozelot ist schon seit vielen Jahren eins meiner Lieblingstiere. Und
dann
beschreib's
doch mal.
Da kann ich jetzt nur auf die Nase fallen, ja? Also wenn du die Katzenlady bist.
Nein, jetzt sag doch mal, wie groß ist ungefähr ein Ozelot? Hat das Streifen? Ist das kariert?
Ach so, Ozelot ist Katzengröße, bisschen größer als ein, es gibt ja Babykatzen.
Also schon ein bisschen größer als so eine normale Hauskatze, ne?
Es ist größer als eine normale Hauskatze und es sieht halt sehr katzenartig aus, sehr felidäisch. Also es hat so ein Panther, wie heißt das, so ein Leopardenmuster, ne? Es ist ein Babyleopard.
Genau, es ist so gefleckt und ja. Kommt in den Amerikas vor, also so zwischen Süd-US-Staaten und Uruguay, sage ich mal. Und das andere Tier, um das es geht, ist das Opossum, also eine Beutelratte. Das wiederum ist tatsächlich ungefähr so groß wie eine Hauskatze und kommt auch in den Amerikas vor, nämlich in den ganzen USA und bis runter nach Argentinien. Witzigerweise habe ich jetzt in dieser Recherche gelesen, für EuropäerInnen war das Opossum ganz lange das einzig bekannte Beuteltier, bis sie dann mal Australien gesehen haben, wo alles voll ist mit Beuteltieren.
Gibt es die gleiche Anekdote auch über Europa? Also welche Beuteltiere kannten wir, bevor wir bekannte Beuteltiere kennengelernt haben?
Die einzigen Beuteltiere, die in Europa einheimisch sind, sind, glaube ich, die Hipster mit ihren Umhängebeuteln. Aber
ja, also deswegen, ich finde es ja gar nicht so schlimm. Also wenn man vorher halt wenig Beuteltiere kennt und dann King auf Beuteltier trifft.
Ist ja gut. Mir hat's gefallen. Na gut. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern es geht um das Ozelot und das Opossum. Forschenden von der Uni Bielefeld war es in Bielefeld zu langweilig. Sie sind in den peruanischen Regenwald gefahren und haben da Feldforschung gemacht, biologische
und rausgefunden, dass beide mit O anfangen.
Richtig, dafür mussten sie nach Peru fahren. Sie haben Aufnahmen mit Wildkameras gemacht, also diese Kameras, die überall nach so einem bestimmten Muster in einem bestimmten Gebiet hängen, das so, keine Ahnung, alle 500 Meter hängt so eine Wildkamera irgendwo und die haben Bewegungsmelder. Wenn da also irgendwas vorbeikommt, dann gibt es ein Foto oder ein Video. Oft ist das eine Maus, ein Blatt, ein Vogel. Das ist auch schön. Man sieht zum Beispiel, welche Tiere sich wie oft wo rumtreiben. Aber richtig cool wird es natürlich, wenn man auf den Aufnahmen plötzlich was sieht, was so noch nie beobachtet wurde. Und das ist denen passiert. Da spazieren plötzlich ein Opossum und ein Ozelot fröhlich zusammen durchs Bild. Also vorne weg so das Opossum und hinten rein das Ozelot. Und denkst so, kleine Polonaise sozusagen.
Und, der hat nicht der eine den anderen gejagt, ne? Weil als Raubkatze würde ich doch gerne vielleicht mir mal ein Beuteltier gönnen.
Das haben die auch gedacht. Hä, warum? Aber nein, genau das haben die nicht gemacht. Die sind einfach so in Polonaise hintereinander her. Jetzt ohne die Pfoten hinten auf die Schultern und so, ne?
Ja.
Und genau deshalb ist das so ungewöhnlich. Das Opossum wäre eigentlich ein Beutetier für diese Raubkatze.
Also Beutetier und Beuteltier, beides, ne?
Ein Beuteltier, richtig. Hm? Das heißt, die haben jetzt also diese Bilder gesehen, diese Videos gesehen und sich überlegt, okay, was könnte der Grund dafür sein? Möchtest du spekulieren? Was ist dein Best Guess? Warum sind die zusammen unterwegs?
N gleich ein Pärchen, es waren Freunde. Der eine ist beim anderen aufgewachsen. Das Ozelot hat als Baby im Opossum-Lager, es wurde dort ausgesetzt und wurde von Opossanten großgezogen und hat sich als Opossum gefühlt. Irgendwie sowas.
Das klingt
so ähnlich wie
gut.
Auch Meets und Mops irgendwie, ne? So zwei, nur Meets und Mops Peru Edition.
Wo ist das denn noch? Das gibt es doch noch irgendwo, dass da die... Ach, Mowgli. Das Dschungelbuch. Mowgli denkt
Stimmt,
doch auch ganz lange,
gehört,
er sei ein
ja.
Wolf, ne? Ja,
ja,
genau. Ich finde, das ist eine gute Erklärung. Die Biologinnen haben natürlich erstmal, ich sag mal, eher so wissenschaftliche Erklärungsmodelle geliefert, ja? Nämlich zwei. Aber alles Spekulation, ja? Entweder vielleicht jagen sie zusammen. Das machen ja andere Tierarten auch. Ne? Also Kraken und Fische machen das manchmal zusammen. So, die Kraken kommen eher mit den langen Armen irgendwo rein, wo sie was rausjagen können. Und die Fische zeigen den Kraken dafür an, wo noch was versteckt ist. Wölfe und Kolkraben machen das zum Beispiel auch so. Dachse und Kojoten in den USA jagen auch zusammen. Und was dafür spräche, wäre, eine Beute der beiden Tiere sind Schlangen. Und zwar Vipern. Und Opossums sind gegen diese Vipernbisse immun, also gegen das Gift der Vipern. Das heißt, es wäre eine Möglichkeit, weshalb das für das Ocelot sinnvoll ist, mit dem Opossum zusammen zu jagen. Die andere Möglichkeit finde ich eigentlich viel besser. Sie nutzen sich gegenseitig als Deo.
Ja? Weil sie beide für die jeweils andere Nase toll riechen?
Nein, nein. Deo trägt man ja auch nicht nur für sich selbst auf, sondern eher für andere. Normalerweise riecht das Opossum nach Opossum. Und das merken natürlich auch andere Raubtiere. Pumas, Jaguare, die da leben und sagen, eine Pizza. So, lecker, lecker. Und wenn es an der Stelle jetzt aber eher nach Ocelot riecht, ist das so, kleiner Beilagensalat, ne, will ich nicht. So. Das heißt, das Opossum reibt sich quasi mit Ocelot-Deo ein, um für die größeren Angreifer nicht mehr so zu riechen.
Ja.
Und andersrum könnte man natürlich auch sagen, das Opossum überdeckt mit seinem Geruch den Ocelot-Geruch. Und dann denkt sich andere Beute vielleicht so, ach, hier hängt ja nur ein Opossum rum, hier kann ich chillen, hab's. So.
Ich habe das Gefühl, das ist sehr fehleranfällig. Also zum Beispiel, ich bin das Opossum und möchte jetzt gerne ein Weibchen kennenlernen, wie das so in bestimmten Zeiten des Jahres so ist. Jetzt rieche ich aber nach bösem Raubtier. Also ich bin ohnehin schon Nerd, habe Maschinenbau studiert und so, habe also als Opossum echt schlechte Karten, ein Opossum des anderen Geschlechts kennenzulernen. Und jetzt rieche ich auch noch nach Ocelot.
Nee. Dann bist du der Bad Boy, auf den die Ocelot-Ladies besonders stehen vielleicht. Raubkatze, gefährlich.
Opossum.
Die Opossum-Ladies, Entschuldigung, genau. Ja,
siehste, ich sag doch fehleranfällig, ne?
Naja, aber auch das wäre natürlich total... Siehst du, ich habe mich einfach nur versprochen. Was heißen die? Opossum und Ocelot, ja, fängt bei O an. Also ich wollte eigentlich sagen, die Opossum-Ladies, die auf Bad Boys stehen, die sagen dann, oh, der riecht so gefährlich, den will ich kennenlernen. Aber die Ocelot-Ladies könnten natürlich auch sagen, ach, das ist doch mal interessant. Der riecht gut und der sieht endlich mal anders aus. Es ist nicht so einer wie alle anderen. So, ist ein anderer Typ mal. Ob das jetzt für die Fortpflanzung dann am Ende wirklich so gut funktioniert, das sei mal dahingestellt, ja.
Weil mein Laienverständnis von Biologie ist, am Ende läuft alles auf zwei Sachen raus, Fressen und Fortpflanzung. Und in einem von beiden Kategorien muss so ein Verhalten ja Vorteile bringen, sonst schlecht. Kennt man das von anderen Tieren, dass die gegenseitig ihren Duft irgendwie teilen?
Ja, ich glaube schon. Also das gibt es auf jeden Fall, dass sich, also einmal natürlich dieses, die Tiere markieren irgendwo und wissen dann, wer ist wo gewesen. Ne? Natürlich auch zur Paarung hier übrigens, ich bin hier und einsam, ich suche. Aber ich glaube, das ist schon auch so, dass zum Teil, wenn Tiere an Bäumen markieren, dass dann ein anderes Tier auch sich daran reibt und es entweder überdeckt oder den Geruch annehmen kann.
Cool. Dann, das heißt, es war jetzt nicht einfach ausgedacht.
Nee.
Ich sehe hier zwei Viecher auf der Kamera, lass mal irgendwas überlegen, Hauptsache das Paper wird voll.
Nee, sehe ich jetzt nicht so. Also tatsächlich sind das beides Möglichkeiten, die es gibt. Das wäre eine Überlegung, aber beobachtet ist es halt noch nicht. Aber ich finde, ehrlich gesagt, genau wie du, wir sollten ein bisschen mehr vermenschlichen, ja?
Auf jeden Fall, ganz
die
dringend.
Waren einfach beide die uncoolen Kids auf dem Schulhof. Weißt du, die Outsider, die keiner mochte. Und dann haben sie sich zusammengetan und daraus wurde die Freundschaft fürs Leben. Die Ausgestoßenen halten zusammen. Das sind Robin Hood und Little John. Das sind Timon und Pumba, ja? Das sind Han Solo und Chewbacca. Also diese Liste ist endlos. Ich wette, es gibt demnächst eine rührselige Verfilmung von diesem großen Trickfilmunternehmen, die wir uns dann reinpfeifen können.
Ich frage mich, ob wir das für auf uns Menschen übertragen können. Also ob es auch irgendein anderes Tier außer der Gattung Homo sapiens gibt, von dessen Geruch ich irgendwie profitieren würde. Weil ich schmier mir ja schon, um Erfolg bei der eigenen Spezies zu haben, schon Moschus drauf, ne, im weitesten Sinne.
Naja, vielleicht ist es nicht schlecht, wenn du mit so einem echten Moschusochsen durch die Stadt flanieren würdest. Also die Aufmerksamkeit wäre dir auf jeden Fall sicher.
Ich hatte jetzt erstmal nur an den Geruch gedacht, aber ich organisiere mir einen echten Moschusochse da.
Du darfst nicht so klein denken, Elias.
Die Schlagzeile der Woche. Alle haben es mitbekommen, denke ich, denn alle haben es gemeldet. Die Schlagzeile ist: KI macht dumm. Das habe ich überall gelesen. Mhm. Also angeblich zeigt das eine Studie des MIT, des Massachusetts Institute of Technology. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sprechen die darüber? Es klingt jetzt nicht so lustig, es kommt kein Penis vor, noch nicht, keine Stuhltransplantation. Es ist trotzdem ein Fall für uns, denn darüber sprechen nicht nur Wissenschaft und Forschung über dieses Thema, sondern praktisch auch alle random Reiner auf LinkedIn. Ja, also das Thema war wirklich in meiner Bubble sehr groß und wir müssen mal drauf gucken. Was wurde da untersucht? Untersucht wurde, wie ist deine Gehirnaktivität, wie sind deine kognitiven Funktionen, wenn du ein Large Language Model benutzt, sowas wie ChatGPT.
Während ich es nutze?
Rund um die Nutzung.
Ah, okay.
Genauer, welche Hirnregionen werden aktiviert, je nachdem, ob du, jetzt gibt es verschiedene Gruppen, einen Text ganz alleine selber verfasst, also während, oder ob du nebenbei noch im Internet recherchieren darfst, oder ob du, wie man das heutzutage so macht, dir den ganzen Text von der KI vorschreiben lässt. Mhm. Das wurde also so untersucht, liebe Leute, verfasst bitte ein Essay. Ihr habt mehrere Sitzungen, in denen ihr dann einen Text verfassen müsst. Und dabei haben die Leute dann eine smarte Brille zur Erfassung von Hirnaktivität bekommen. Ein Elektroenzephalogramm wurde erstellt, also so eine Badekappe mit Elektroden drauf. Da wurde insbesondere erhoben, wie beeinflussen sich jetzt gerade verschiedene Gehirnteile gegenseitig. Und dann wurden die Leute noch gefragt zu dem Thema, was sie da aufgeschrieben haben. Also Fragen zum Text gab es auch noch. So, das war das ganze Setup.
Dann, wenn ich jetzt die Schlagzeile KI macht dumm höre, dann würde ich sagen, Hirnaktivität bei ich schreibe mein Essay ganz alleine besonders hoch. Hirnaktivität bei ich recherchiere parallel im Internet, würde ich sagen, viel Vernetzung, weil ich immer hin und her schalten muss. Und wenn ich einfach das Large Language Model fragen darf, so hey, schreib mir mal einen Text über XY, Hirnaktivität, Basis.
Wie bist du denn darauf gekommen?
Tja, komisch. Vorurteile, ja, ne, komisch. Sag ich mal. Das sind auch wieder Vorurteile.
Also, tatsächlich, wenn du erstmal ohne KI geschrieben hast, später, das Studiendesign war noch ein bisschen filigraner, später durften die Leute, die selbst geschrieben haben, nochmal mit KI nachbessern und die am Anfang KI durften nachher nochmal mit ihrem Gehirn nachbessern, also selber nochmal drüber lesen. Also die erst Brain, dann Large Language Model Gruppe, die hatte die höchste Hirnaktivität. Aha. Also das deutet darauf, ein wesentlich stärker ausgeprägtes Netzwerk im Gehirn.
Ja.
Die konnten sich auch am allerbesten erinnern, was sie da geschrieben haben. Die hatten auch die thematisch vielfältigsten Texte, haben aber auch mehr Fehler gemacht. Dagegen die erst ChatGPT, dann vielleicht Nachdenkengruppe. Die hatten eine geringere koordinierte Hirnaktivität und konnten sich kaum daran erinnern, worum der Text eigentlich ging.
Weil sie ihn nicht selbst geschrieben haben. Okay, das klingt soweit sehr logisch.
Das klingt alles sehr logisch, ja. Also, wenn die KI dir das ganze Buch auf den Schreibtisch kotzt, ja, natürlich setzt sich damit nicht so auseinander, wie wenn du selbst erstmal überlegen musst, was schreibe ich denn jetzt?
Genau, was ist jetzt das Ding? So.
Dass wir das jetzt gemessen haben. Man sieht es auch. Es ist nicht nur, ja, ich kann es mir denken, es ist plausibel, sondern jetzt ist es hier tatsächlich mit Hirnuntersuchungen bestätigt.
Aber?
So, das ist die ganze Studie.
Okay. Und was ist jetzt das Ding, was so wahnsinnige Wellen geschlagen hat?
Ja, dass KI dumm macht. Angeblich. Aber. Das große Aber. Wir sollten erstmal darüber sprechen, ob der Befund schlimm ist, bevor wir über die Wortwahl von verschiedenen Journalistinnen und Journalistinnen sprechen.
Mhm.
Findest du diesen Befund schlimm?
Also ich finde ihn erwartbar.
Mhm.
Und ich finde die Wortwahl KI macht dumm ist dann eigentlich ja nicht korrekt. Denn ich bin ja nicht nachhaltig verblödet, bloß weil ich während mir das Large Language Model einen Text geschrieben hat, nicht nachgedacht habe, sondern in dem Moment habe ich halt nicht nachgedacht. Aber ich denke auch zu anderen Zeitpunkten in meinem Leben nicht nach. Ihr wollt nicht wissen, wie häufig. Also das macht mich nicht an sich dümmer.
Manchmal muss man sich mit etwas intensiv befassen, um es richtig zu verstehen. Man kann nicht immer nur Generalist sein, und sich zwei Absätze Management Summary reinziehen und denken, man kennt sich dann aus. Ja.
Ich wollte doch gerade den Beruf wechseln.
Ja, also wer das nicht fühlt, dem gebe ich zwei Beispiele. Erstens Kochen. Beim Kochrezept reicht es nicht, nur einen Teil der Rezepte, des Rezepts zu überfliegen. Man muss jeden Schritt gelesen haben und auch anwenden und üben. Also da kann man nicht sagen, ich mache nur ne, das Wichtigste. Oder ich schreibe mir ganz groß E gleich MC Quadrat auf mein T-Shirt und ich weiß ungefähr, was das bedeutet. Ich weiß, was E bedeutet, was C bedeutet. Das macht mich aber noch nicht zum Physiker. Also, ne, es gibt Sachen, die sind sehr kompliziert. Und das ist das, worauf diese Studie eigentlich hindeutet. Nicht darauf, du hast vollkommen recht, dass das dumm macht, sondern dass wir sehr schnell uns mit oberflächlichen Informationen zufrieden geben und dann uns gar nicht richtig auskennen. Und dazu passt eine super Studie von 2022 aus Neuseeland, die kennt ihr bestimmt. Das ist, passt wunderbar. Menschen wurde ein 4-minütiges Video gezeigt. 4 Minuten, kleines Filmchen. Wenn du ein kurzes Video geguckt hast, hast du eine deutlich übersteigerte Selbsteinschätzung und denkst nämlich, du hast ein um fast 40% höheres Vertrauen, dass du ein Flugzeug notlanden könntest. Es reicht ein bisschen oberflächliche Information und schon hältst du dich für sehr gut informiert und denkst, ja, das traue ich mir zu. Das heißt, wir sind sehr schlecht darin, realistisch uns einzuschätzen, wenn wir ein paar oberflächliche Informationen bekommen. Und das ist das, was diese Studie hier eigentlich zeigt. Und wer jetzt mal sich fragt, ich habe diese sehr lange Studie nicht gelesen, da ist auch sehr viel drin mit Gehirn, damit kenne ich mich nicht aus. So, macht KI dumm. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Medien, es gibt zu dieser Studie eine begleitende Homepage. Die Autorinnen und Autoren haben eine Homepage erstellt und dort sind Frequently Asked Questions. Und die allererste ist, können wir sicher sagen, dass Large Language Models uns dümmer machen? Und die Antwort ist, nein, bitte verwenden Sie keine Wörter wie dumm oder schaden. Oh. Damit erweisen Sie dieser Arbeit einen Bärendienst. Ja? Also der Titel dieser Studie ist Kognitive Schuld. Also das, was du hier hast, ist, du gehst eine gewisse kognitive Schuld ein. Ich finde, das klingt schon viel schöner als dumm. Ich bin nicht dumm, ich habe kognitive Schulden. Das könnten wir auch weiter stricken. Ja, also solche neuropsychologischen Euphemismen finde ich sehr wirkungsvoll. Ich bin nicht vergesslich. Ich priorisiere selektive Erinnerung. Ich bin ja nicht naiv, ich bin vertrauensoptimistisch.
Jetzt überlege ich natürlich gerade.
Klassiker, ne? Ich bin nicht gescheitert, ich sammle empirische Erfahrungswerte. Mhm. Sowas, ne? Perfekt fürs Bewerbungsgespräch.
Ich habe gerade die ganze Zeit parallel überlegt, wie das nochmal heißt, dieser Effekt, dass man denkt, man wüsste irgendwie ganz viel, obwohl man eigentlich nichts weiß. Und es gibt diesen Dunning-Kruger-Effekt. Je weniger du in einem Bereich tatsächlich Ahnung hast, desto eher überschätzt du dich, volle Kanone. Und je eher du Expertin bist, desto eher denkst du, naja, ich weiß ja noch nicht alles in diesem Bereich.
Auch ein No-Brainer fast, ne? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt die ersten 10 Englisch-Vokabeln gelernt, ich kann 2 Popsongs mitträllern, prima, ja, Englisch kann ich. Und wenn du das erstmal ein bisschen studierst und feststellst, ups, uiuiui, also ist ja auch etwas mehr als Hit Me Baby One More Time, dann...
Immer wenn es um Popsongs geht, ist das dein Beispiel? Ich habe das schon öfter von dir gehört.
Ich habe jahrelang im Lokalradio Musikwünsche entgegengenommen.
Ja, ja, klar, und, komm. Ja. Du bist einfach nur mit Britney Spears groß geworden. Das ist doch...
Oh, baby, baby. Ich bin aber trotzdem nicht ganz sicher, zurück zur kognitiven Schuld, ob das hier... Also, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ich bin ein Mann, ich habe den Dunning-Kruger-Effekt gebucht. Also, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster. Ich bin nicht ganz sicher, ob die hier recht haben, wenn sie in die Überschrift schreiben, es geht hier um kognitive Schuld, weil ich glaube, es geht eher um kognitive Delegierung. Also, ne, wir gucken nicht mehr auf die Karte, sondern wir sagen, liebe Maps-App, leite mich, liebes Navi. Ich rechne nicht mehr im Kopf, ich lasse den Taschenrechner rechnen. Und das, also ich delegiere Aufgaben von meinem eigenen Gehirn an irgendwelche Hilfsmittel oder externen Tools. Und das ist hier auch so. Ich muss ein Essay schreiben, boah, ja, ChatGPT, mach mal.
Ja, und ob das jetzt nachhaltige Effekte darauf hat, ob wir diese Fähigkeiten verlieren, das ist ja eine große Diskussion.
Ja, aber ich finde es trotzdem, also genau, gefährlich. So, denkst du noch selbst oder lässt du denken? Wir kennen ja alle Software as a Service. Das ist ja vor vielen Jahren sehr beliebt gewesen, dass man jetzt irgendwelche Software nicht mehr kauft, sondern monatlich mietet. Jetzt neu.
Gehirn mieten?
Denken as a Service, ja. Ne? Früher, ich denke, also bin ich. Heute eher, weiß ich nicht, frag ChatGPT. Finde ich schon ein bisschen gruselig. Oder Verteidigung der Doktorarbeit. Erinnern Sie sich noch, ob Sie den Text selbst geschrieben haben? Nein! Ende der Verteidigung.
Gut, aber an der Stelle würde ich sagen, wenn du dich selber nicht mehr daran erinnern kannst, dann kannst du natürlich für im Zweifel für den Angeklagten plädieren.
Wir sehen aber trotzdem, Mediennutzung verändert sich massiv. Immer mehr Leute konsumieren immer kürzere Inhalte, schon seit vielen, vielen Jahren. Also hier TLDR, ne, so. Wir gucken mal, Summary reicht. Ich brauche nicht den ganzen Artikel, ChatGPT, mach mir eine Zusammenfassung. Und deswegen, liebe Leute, die ihr jetzt noch dabei seid, schön, dass ihr den ganzen Podcast hört. Ist da überhaupt noch wer? Hallo?
Hallo? Hallo? Oh, oh, oh. Ineas, kann man dir am Gesicht ablesen, was du denkst?
Auf gar keinen Fall. Ich habe ein Pokerface wie ein echter Anfänger. Ich glaube schon, ja. So ein bisschen schon, ne? Also nachdenken, also bei Kindern hängt ja öfter die Zunge raus beim Nachdenken.
Bei dir auch?
Ich hoffe, bei mir nicht mehr, weiß ich nicht. Ich sehe mich selten von außen.
Okay, ich versuche das mal zu beobachten. Also küchenpsychologisch würde man ja vielleicht sagen, manche Menschen kann man wie so ein offenes Buch lesen und andere haben sich voll unter Kontrolle und dieses Pokerface, von dem du gerade gesprochen hast. Es ist eine riesen Überraschung für euch. Es ist nicht so einfach, wie man denkt. So. Forschende aus Frankfurt haben gerade eine Grundlagenstudie veröffentlicht, durchgeführt an Mäusen und Makaken. Und wollten wissen, ist das speziesübergreifend? Also, kann man bei Mäusen sehen, dass sie zum Beispiel gerade sehr aufmerksam sind oder sich konzentrieren? Und kann man das beim Makaken auch sehen? Könnte man also sagen, dass ich einen inneren Zustand, nämlich Aufmerksamkeit, am Gesichtsausdruck ablesen kann? Das haben unterschiedliche Spezies. So. Ja, kann man. Das Experiment ging so. Diese Tiere wurden in einen Raum gesetzt, wo ihnen so eine virtuelle Realität präsentiert wurde und die sollten Futter finden. So. Dabei wurden sie gefilmt, die Gesichtsausdrücke analysiert, Ergebnis. Man kann ganz gut sehen, was bei denen gerade abläuft. Aber das ist nicht alles. Wenn die Tiere besonders konzentriert waren, was man am Gesicht ablesen konnte, dann haben sie auch die Aufgabe besonders gut gelöst, also Futter finden. Und die Forschenden sagen jetzt, hey, wir haben das bei Mäusen und Makaken bei beiden gefunden, das scheint artübergreifend zu sein. Vielleicht geht das ja auch bei Menschen. Das sollten wir doch jetzt mal rausfinden. So. Und da, finde ich, fängt das Minenfeld an. Denn es ist natürlich schon ewig Gegenstand der Forschung, ob man an der Mimik der Menschen irgendetwas über ihren inneren Zustand ablesen kann. So. Das ist ja schon bei Emotionen total schwierig. Es gibt die ganze Richtung Emotionspsychologie und dann eben infolge des Psychologen Paul Ekman, da habe ich, glaube ich, schon mal sehr viel drüber geredet, der sagt ganz grob, wir haben sogenannte Basisemotionen, die sind genetisch verankert und bei allen Menschen gleich und die zeigen sich auch bei allen Menschen gleich im Gesicht, also Freude oder Ekel und Gesichtsausdruck ist dann so eine Kombi aus Muskelbewegungen, ne? Also zum Beispiel, ich ziehe so die Oberlippe hoch, so, das machen alle, wenn sie was eklig finden, so. Manchmal finden die auch nur ganz kurz statt, das sind dann sogenannte Mikroexpressionen. Was du da jetzt machst, kann ich zum Beispiel nicht deuten, aber ich bin ja auch keine Expertin in diesem Bereich.
Es ist ganz gut, dass wir nur Audio haben.
Ja, das glaube ich auch. Manchmal denke ich auch, es ist wirklich gut, dass wir kein Videopodcast sind. Und dann gibt es so eine Methode, Facial Action Coding System, die kann KI auch total gut lernen und kann dann sagen, ah ja, okay, das war jetzt Ekel, das war jetzt Wut, das war jetzt Trauer, das war jetzt Freude. Und das wird zum Beispiel in der Psychotherapie zum Teil genutzt, dass dann so eine Therapiesession aufgezeichnet wird. Und hinterher gucken sich ExpertInnen, die in dieser Methode geschult sind oder eben eine gut trainierte KI, das Video an und sagen, an der Stelle hat die Person ganz kurz Wut gezeigt. Oder an der Stelle hat die Person ganz kurz Ekel gezeigt. Und dann können das die TherapeutInnen mit ihren Eindrücken, die sie während der Session hatten, abgleichen und können gucken, okay, ist da vielleicht ein Punkt, wo ich mal einhaken sollte oder so. Das Problem ist, wird wahnsinnig viel eingesetzt, zum Teil auch in der Werbeanalyse, aber viele in der Forschungsgemeinde sagen auch, das ist nicht so richtig gut belegt, da gibt es eigentlich keine tollen Studien zu. Aber das ist natürlich sowas, was man sich wünschen würde, dass das funktioniert, ne? Dass ich einfach sagen kann, die Person, die denkt gerade das, die Person fühlt sich gerade so und so. Und manche Systeme nutzen das auch weitergehend. Es gibt Systeme, die das für Flughäfen anbieten. und sagen, denkt der Typ gerade darüber nach, eine Bombe zu bauen? So. Und das ist natürlich total gefährlich.
Absolut, wenn du die ganze Zeit nur denkst, verdammt, Hacke, wie kriege ich jetzt irgendwie noch die Pulle leer getrunken, bevor ich da gleich in Check-in gehe? Ne? Oder
außerdem muss ich schon wieder pinkeln und habe ich jetzt doch Übergewicht und muss gleich 300 Euro zahlen, um diese Tasche mit ins Handgepäck nehmen zu dürfen. Ne?
Ganz genau.
Und ja. Problem, Menschen können einfach wahnsinnig gut lügen. Also ja. Menschen können ihr Gesicht echt richtig gut unter Kontrolle halten, wenn sie das üben. Und jetzt, so ich als auch schon Normalleserin, lese dann erstmal gar nichts mehr ab. Aber wir gehen nochmal
zurück. Vor allen Dingen, Menschen haben ja auch sehr vielfältige Gedanken. Es ist ja nicht so, dass selbst wenn man klassifizieren kann, es gibt hier so Basisexpressionen, dann ist ja Wut auch nicht gleich Wut. Und also es gibt ja sehr viele Nuancen in Empfindungen.
Ja.
Und das weiß ich nicht, ob die alle genauso nuanciert auch in sich im Gesicht widerspiegeln. Und was ist überhaupt, wenn du musst gar kein guter Lügner sein, aber bist frisch geliftet. Ja, und kannst das ganze Gesicht überhaupt nicht bewegen. Hm. Ja, da kannst du wütend sein, wie du willst. Siehst die ganze Zeit halt aus wie eine Statue. Ne? So. Oder was ist, wenn du sehr faltig bist oder einfach eine sehr ausgeprägte Mimik hast, ne? Und sehr viele Muskeln.
Man kann doch Gesichtserkennungssoftware auch durch Schminke austricksen. So, das geht ja wahrscheinlich damit dann auch.
Einfach als Clown malen. Ne? Dann denkt er doch immer, der hat aber gute Laune.
Ne? Naja gut, oder, das ist auf jeden Fall ein Terrorist.
Boah, stell dir mal vor, du bist Clown und musst beruflich verreisen und hast du schon mal deine Arbeitskleidung an. Weil du
meinst du wirklich?
Ich finde das ja auch immer, du kommst ja aus Köln und da ist es ja durchaus normal, dass Karneval zelebriert wird. Aber auch in anderen Teilen der Welt wird das zelebriert, aber nicht so stark wie in Köln. Also sozusagen, da ist dann nicht Ausnahmezustand, sondern es ist normaler Arbeitstag, aber Leute kommen im Kostüm. Und gehst du in die Sparkasse und da sind halt alle verkleidet. Und stell dir vor, du hast gerade was ganz Unangenehmes oder möchtest irgendwie einen großen Kredit abschließen oder umschulden und sagen die, ja, Anlageberatung macht der Clown da drüben bitte.
Genau. Ah, ja, setzen Sie sich, drücken Sie doch mal hier auf diesen Knopf. Möchten Sie mir die Hand geben? Wollen Sie mal an dieser Blume riechen? Noch einmal kurz zurück zu dieser Studie aus Frankfurt. Ich wäre, wie gesagt, etwas vorsichtig mit der Übertragung auf Menschen. Das ist auch nicht so, dass die das gesagt hätten, sondern sie haben gesagt, das sollte untersucht werden. Ne? Aber dass Mäuse und Makaken ähnliche Mimiken zeigen, wenn sie hochkonzentriert auf Futtersuche gehen, das finde ich durchaus bemerkenswert, dieses Ergebnis.
Weil? Die nicht so viel miteinander zu tun haben, ne?
Richtig, weil die jetzt sich nicht so wahnsinnig ähnlich sind. Und wenn man sich jetzt mal den Strom der Menschen auf dem Weg in die Kantine anguckt, ja, also Menschen hochkonzentriert auf dem Weg zur Futtersuche, ist es vielleicht doch nicht so weit hergeholt.
Wie hast du für diese Episode deine Themen ausgesucht? Opossum und Ozelot, Mäuse und Makaken? Ich erkenne ein Muster.
Ein Makakenmuster, ein mimisches Muster. Vielleicht. Möglicherweise mag ich Tiere.
Möglicherweise mag ich Makaken. Das kann man auch in der Mittagspause sagen, heißt aber dann was anderes. Wir freuen uns immer, wenn wir Post von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Kate hat sich diese Woche gemeldet. Sie hat letzte Woche gehört, wie wir beiden, Charlotte, über die römischen Sandalen gesprochen haben.
Kalige.
Die Kalige, genau. Ich habe als Witz reingeschrien, Caligula.
Und ich habe dich ignoriert.
Du hast nicht reagiert, ja, das schmerzt. Aber Käthe schreibt jetzt, dass der Witz ja gar nicht so kreativ ist, sondern es ist gar kein Witz. Es ist 100% getroffen. Denn, also, diese römischen Schuhe heißen Caligae. Und der Kaiser Caligula, der hat das als Spitznamen, denn der heißt eigentlich Gaius Caesar Augustus Germanicus.
Ah.
Und Caligula ist der Diminutiv, also Stiefelchen. Das ist der Kaiser Stiefelchen. Und ich habe schnell mal recherchiert.
Warum?
Weil sein Vater...
Da fallen mir jetzt viele nicht jugendfreie Varianten ein, aber ist es was anderes? Bitte?
Soweit ich das rausgefunden habe, ja. Sein Vater war Soldat. Der hat ihn mitgenommen auf Feldzüge. Klar, macht man ja, wenn die Kita zu ist. Warum nicht? FSK 18, ein paar Germanenschlachten oder so. Und damit er da mit konnte, wurden für ihn kleine Caligae gefertigt. Kleine Stiefelchen.
Oh. Britta hat sich übrigens auch gemeldet. Britta aus Bochum. Und
irgendwas stimmt mit der Folge nicht. Irgendwas stimmt hier nicht.
Und sie hat gesagt, sie hat gerade drei Sachen zum Thema gelesen, denn ich habe ja gesagt, ich verstehe so viele Sachen nicht. Warum zur Hölle tragen die Sandalen statt festem Schuhwerk im Krieg? Hatten die Socken? So, und Britta schreibt, sie hat gerade in einer Geschichtspublikation gelesen, im Norden, also zum Beispiel in England, darüber sprachen wir ja vergangene Woche, trugen die Römer sehr wohl Socken in den Sandalen. So, das gefällt mir sehr. Super Trendsetter vor 2000 Jahren. Dann, warum Sandalen statt fester Schuhe? Es sollten tatsächlich Käsefüße vermieden werden.
Sehr naheliegend.
Und auch Blasen. So. Da habe ich dann gedacht, so, aber Sandalen können doch auch scheuern, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass wenn man einen geschlossenen Schuh hat, na gut, da gibt es halt mehr Reibungsfläche. So, ne? Und an der Anzahl der Riemchen konnte man den Rang des Soldaten erkennen. Und das finde ich besonders schön. Ich habe dann mal nachgeguckt, meine Sandalen haben vorne über dem Vorderfuß 3 Riemen und dann noch einen am Knöchel zum Zumachen. Und ich habe mir gedacht, das muss doch irgendeine Entsprechung geben. Ich habe mal nachgeguckt bei der Bundeswehr. Wenn man das vergleicht mit den Streifen auf den Schulterklappen oder den Ärmeln, dann ist das der Rang einer Stabsgefreiten. Und das ist leider ziemlich weit unten. Aber, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt einen offenbar nicht sehr häufig genutzten, aber in meiner Meinung nach zu wenig genutzten Bundeswehrjargon. Denn der bezeichnet diese Dienstgrade als Pommes-Generäle, weil die Streifen aussehen wie Pommes. Das wiederum finde ich sehr gut. Ich bin also eine 4 Pommes-Generälin. So.
Herzlichen Glückwunsch. Wie verneigt man sich da militärisch vor so einem Pommes-General?
Wahrscheinlich gar nicht. Das sind die Mannschaftsgrade. Das ist irgendwas. Das ist Fußvolk. Ja. Das ist Kanonenfutter. Aber
ich stehe bequem.
Naja. One last thing before we go. Ich möchte nochmal Werbung machen, und zwar in eigener Sache. Am 15.07., das ist nicht mehr so lange hin, ist Fucked Up live im Pop-Up-Studio in der Mainzer Fußgängerzone. Das heißt, wenn ihr in Mainz wohnt oder in der Umgebung oder am Bodensee oder auf Borkum, es ist mir völlig egal, kommt alle, denn es kostet keinen Eintritt. Die Zugfahrt können wir leider nicht bezahlen, aber wenn ihr vorbeikommt, dann freuen wir uns wahnsinnig. Wir zeichnen am 15.07. ab 18 Uhr 2 Folgen Fucked Up live für euch in der Mainzer Fußgängerzone auf. Und in den Shownotes findet ihr den Link zum SWR Pop-Up Studio. Da steht auch die Adresse, da steht auch das Programm, wenn ihr euch auch noch was zufällig auch noch was anderes angucken wollt und nicht nur Fucked Up, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
Ich mache mir jetzt erstmal eine Feierabendflasche auf. Ich kann nicht mehr Mäuse und Makaken, Opossum und Ozzolot, den Rang der Riemen von Bodensee zu Borkum. Ich glaube, ich brauche Feierabend. Tschüss, Leute, macht's gut.
Das ist so. Macht alle Feierabend. Bis dann.
Redaktion: Christoph König und Chris Eckert. Idee: Christoph König.
Ich heiße Mia Johansson und seit ich denken kann, renne ich.
Warum ist hier niemand?
Das Dorf ist voller Menschen. Sie wollen nur nicht, dass du sie siehst.
Und hier finden wir...
was wir suchen. Das Herz des Nebels.
Der Weltuntergang hat ein Ziel. Er verfolgt dich.
Mia, wir müssen jetzt loskommen.
Oh, fuck. Von einer Welt in die andere.
Da vorne ist die Gabelung. Insomnia, Insomnia. Welchen Weg, Mia?
Aber jetzt komme ich endlich ans Ziel.
Ich glaube, hier ist jemand.
Was? Siehst du jemanden?
Nein, nein, aber... ich spüre seinen Atem. In meiner Kehle.
Kommt ihr mit? Mia Insomnia, ein letztes Mal. Ab jetzt in der ARD Audiothek.
Mia, was siehst du?